daheim war, 2 Kilometer, war der schon kaputt. Aber da war es so in der Kirche, da waren immer alle Johannes. Da haben wir immer gewusst, wer Johannes heißt, weil erstens hat er einen schönen Anzug gehabt und nachher hat man sich so beglückwünscht. Ich meine, in der katholischen Umwelt ist ja der Namenstag wichtiger wie der Geburtstag. Aber das war einfach so. Und für mich als Knirps, wo ich mit meinem Opa aber mit habe dürfen, war das einfach eine Ehre, weil ich schon bei den Großen irgendwie dabei war, weil ich einfach wer war. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, das ist das, dass mein Opa immer 5 Mark eingelegt hat. Ich meine, da muss ich jetzt dazu sagen, das war damals relativ viel Geld, weil es ein normaler, jemand von der Landbevölkerung, sogar ein Bauer, der hat manchmal 2 Pfennig draufgelegt auf diesen Opferkasten und hat das warten lassen, hat sich 1 Pfennig wieder zurückgeben lassen. Also das heißt praktisch, die Beträge waren nicht so hoch, wie man sich das heute vorstellen kann. Da waren 5 Mark ein Haufen Geld. Das ist in mir in Erinnerung bleiben. Und schon als Kind habe ich damals immer das Evangelium gehört, wie es um Johannes den Täufer gegangen ist. Und der hat mir, was in Matthäus 3 zum Beispiel steht, dass der Johannes seine Kleidung aus Kamelhaar gehabt hat und nur einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speisen waren Heuschrecken und wilder Honig. Und irgendwie war der für mich, heutzutage darf man sagen, der war cool. Der war meistens in der Wüste und der hat die Leute so richtig, auch dem König so richtig die Meinung gesagt. Der hat sich einfach was sagen trauen und das hat mir als Bub schon irgendwie imponiert. Und dann war es auch noch so an dem Tag, am Abend sind immer alle Verwandten gekommen und da ist immer richtig gefeiert worden. Also es war kurz Essen gegeben, es war immer einfach ein richtiger Feiertag. Diesmal zur Vergangenheit. Aber heute möchte ich mit euch praktisch den Johannes, und wie man es in Bayern sagt, Baptist. In Bayern haben es früher aber gesagt, das ist der Babist. Und ich habe gar nicht gewusst, was das heißt. Erst seit ich in der Gemeinde bin, wurde ich dann Baptist und sowas irgendwie gemerkt habe, habe ich das kapiert, dass es eigentlich der Täufer ist. Also wenn jemand Babist heißt oder Baptist, dann ist es Johannes der Täufer. Und ich habe mir jetzt heute vorgenommen, dass ich mit euch durch die Bibel durchgehe, alles was über den Johannes so einigermaßen drin steht, und ich lese euch das vor, und es wird dahinter aufgeblendet, ihr könnt es auch anschauen, das meiste ist aus Lukas, geht um mit Lukas 1,5, und ich lese euch das vor, und dann sage ich ein bisschen was dazu. Also Lukas 1,5-13, es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung der Abäa, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Ich meine, das war so, der war ja Priester, der Zacharias, und so alle zwei, jedes Jahr 2 Mal für eine Woche, durfte er in den Tempel zum Räuchern. Und wenn so ein Priester weiter weg war, irgendwie aus der ländlichen Gegend, dann ist er angereist, um seinen Dienst zu erfüllen. Und es war einfach eine Ehre für den Priester da im Tempel räuchern zu dürfen. Und dann war es so, da kommt er da rein, hat das schon öfters gemacht, ich stelle mir das jetzt mal so vor, stellt es euch vielleicht auch vor, dann fängt er da so zu räuchern oder im Tempel, und dann steht auf einmal der Erzengel Gabriel vor ihm, ein Gesandter Gottes. Also wenn man das so vorstellt, was hat er sich wohl gedacht, der Johannes? Ich meine, es heißt da, dass er bestürzt war, dass er irgendwie Angst gehabt hat oder so. Er war das einfach nicht so gewohnt. Er ist als Jude aufgewachsen und er war immer im Tempel, er hat immer gebetet, er hat eigentlich alles so gehabt. Und auf einmal kommt dann der Engel. Und dann geht's weiter. Denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Es war ganz interessant, dass der vom Mutterleibe an schon den Heiligen Geist gehabt hat. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihnen hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um ihre Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese Botschaft zu verkündigen. Das war von dem Engel so ein, möchte ich mal sagen, so ein Rüffler, weil eigentlich hat er nicht so richtig geglaubt, so auf Anhieb. Und das hat der Engel ihm gleich klar gemacht. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dieses geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Wir haben normalerweise gewusst, wie lange das dauert, dieses Räuchern. Jetzt sind die draußen gestanden, weil die haben den Segen erwartet von diesem Priester und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Ein Gesicht gesehen, das heißt, eine Begegnung mit Gott gehabt hat, dass der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Es war schon irgendwie hart, jetzt war er da im Tempel und dann hat der Engel mit ihm geredet, hat ihm an und für sich sein Gebetsanliegen erfüllt und er hat nicht mehr reden können, er hat einfach heimgemessen sozusagen. Nach diesen Worten aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat der Herr mir getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach von den Menschen wegzunehmen. Also Elisabeth heißt grundsätzlich Gottes Schwur und Zacharias heißt der Herr gedachte. Also die beiden, wenn wir hören, sie haben sie Gebetsanliegen gehabt, das heißt praktisch, trotz des fortgeschrittenen Alters und trotz der vermeintlichen Unfruchtbarkeit haben die beiden zu Gott gebetet und um ein Kind gebetet. Das verlangt eigentlich, dass sie einen Glauben gehabt haben, denn wenn jetzt jemand betet und er glaubt nicht, droht, dass das in Erfüllung gehen könnte, dann braucht er eigentlich gar nicht beten. Also das ist jetzt so, die beiden haben jetzt gebetet für dieses an und für sich für Wunder. Das hat es ja früher auch schon gegeben bei der Sarah und so. Und dann hat Gott den Wunsch erfüllt und schickt den Erzengel Gabriel und der sagt zu dem Zacharias, dass er einen Sohn kriegt und macht eine Mordsverheißung und sagt, dass er den Namen Jesus nennen soll. Und habe ich was aber gesagt? Habe ich euch geprüft, gell? Johannes natürlich, ihr seht es, er steht ja drüber. Johannes der Täufer. Danke. Und das mit der Namensgebung war damals ja auch so eine Geschichte, sozusagen, das war ja das Recht des Vaters. Der Vater hat sich ausgesucht, wie das Kind heißt und hat den Namen sozusagen verkündet und hat es gewisse Traditionen gegeben, das gibt es, sagen wir mal, manchmal bei uns auch noch. Und was wird jetzt der Zacharias da drin gedacht haben, wie der Engel ihm gesagt hat, er soll den Johannes nennen und sie kriegen ein Kind und so irgendwie. Vielleicht hat er sich gedacht, was wird die Verwandtschaft dinger, wenn wir jetzt einen anderen Namen haben oder irgendwas. Auf alle Fälle war er irgendwie da unsicher und das hat ihm eigentlich große Mühe gemacht. Ich meine, wer schon mal aus einer Gesellschaft ausgestiegen ist, der weiß, was das heißt, wenn man sich gegen Verwandtschaft, Gesellschaft oder gegen Kirche stellt und was da für eine Gedanken im Kopf rumgekennen. Also wir haben das schon mal gemacht, wir sind aus der katholischen Kirche ausgestiegen sozusagen, obwohl wir eigentlich gut drin verankert waren, aber weil wir einfach Jesus gefunden haben und an diesen Schritt gegangen, aber es war ehrlich nicht einfach, vor allem der Leute willen, die man eigentlich auch gern Menge hat. Aber gut, es war so, wir wissen nicht, was der Zacharias so gedacht hat. Auf alle Fälle hat er nicht so gehandelt, wie der Engel das an und für sich erwartet hätte. Und Johannes war schon vom Mutterleibe an vor der Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er hat praktisch ganz Gott gehört. Er war so ein Nazireer, der Gott geweiht ist. Wenn man sich darüber heute Gedanken macht, dass der Johannes im Mutterleib schon Heiligen Geist empfangen hat. Und heutzutage machen sie die Menschen Gedanken drüber, wann ein Kind ein Mensch wird. und wann man, wie lange man das abtreiben kann und solche Dinge. Ich meine, wenn man da in die Bibel reinschaut, da gibt es eigentlich keine Frage zu diesem Thema. Und aber die Menschen verhalten sich halt einfach manchmal anders, wie es Gottes Wille ist. Ja, Zacharias hat von Gabriel eine sehr große Verheißung gekriegt und er zweifelte und blieb darum stumm. Als Zacharias fertig war und geht aus dem Tempel heraus, indem er Gott so nahe war, konnte er nicht mehr reden. Und er konnte das Volk nicht segnen. Das Volk hat auf den Segen gewartet, das habe ich schon gesagt. Warum wird jetzt der Zacharias nach dieser Gebetserhörung eigentlich so unsicher? Eigentlich hätte er frohlocken müssen und springen und raus und die Menschen segnen und sagen, was alles passiert, sozusagen. Aber er war einfach unsicher. Und was es überhaupt heißt, so Gott in der Gegenwart und tatsächlich zu erleben, es ist gar nicht immer unbedingt so einfach. Ich meine, viele haben schon Gott erlebt und ich möchte euch heute auch ein paar kleine Beispiele erzählen von unserem Leben. Manche habe ich da schon erzählt oder manche nur in einem kleineren Rahmen. Zum Beispiel eines, es war so 1994, 95. Wir haben eine Familie gehabt, wir haben unseren dritten Buben gekriegt, heißt zufälligerweise Johannes. Und wir haben so ein kleines Auto gehabt, so ein kleiner Peugeot. Und zu der Zeit hat ja jeder, der zwei Kinder gehabt hat, hat schon einen Charan gehabt. Das war damals üblich. Und wir haben so einen kleinen Peugeot gehabt. Aber mit drei Kindern ist einfach überhaupt nicht mehr gegangen. Es war einfach ein Problem, weil wir die Kinder in dem Auto nicht untergebracht haben. Geld war knapp, also wir haben echt ein Problem gehabt. Und dann, bei Maria und ich, wir haben gehört, dass in der Gemeinde, es war in der Kimsestraße, dass jemand kommt aus Südafrika. Und irgendwie haben wir gedacht, naja, jetzt kommt jemand aus Südafrika und der predigt da oder so und da müssen wir unbedingt hingehen damit, so als brave Christen und als brave Gemeindemitglieder, dass halt jemand da ist, wenn der schon so eine weite Reise macht, nicht, dass der dann kommt und dann ist der Saal nur halb gefüllt oder so, das ist überhaupt nicht da. Und dann haben wir unsere Kinder irgendwie untergebracht und sind da hin. Wir waren etwas spät, also auf den letzten Drücker, dann gehen wir da in diese Gemeinde hin, dann war die brechend voll. Es war alles voll bis hinten, nur mehr vorne, so wie da waren zwei Plätze frei. Und das wollten wir eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir natürlich die ganze Mannschaft durch und haben uns da vorne reingesetzt. Naja, dann hat der Ed Traut, hat der geheißen, der war aus Südafrika, kommt da, hat da Lobpreis gemacht und hat da gepredigt. Ja, war ganz toll, so ein richtiger Evangelist, der hat so ein bisschen draufgelegt, sozusagen. Es war nicht so eine brave Predigt. Und dann, auf einmal geht der rum und fängt das Prophezeien an. Geht zu irgendjemanden hin und verzeiht da irgendwas und legt den Leuten die Hände auf und so und so. Ich habe das auch noch nie so erlebt, ich habe es auch nicht gewusst. Wir waren wirklich unbedarft da dort. Und dann kommt der zu uns. Dann haben wir gesagt, wie wir heißen, ja, Hans und Maria. Dann fängt er da das Weissagen an zu Maria. Hat er gesagt, ich sage, nur ein paar Sachen habe ich aufgeschrieben. Die Maria ist ein Hausmanager, findet Arbeit, selbst wenn gar keine sichtbar ist. Und sagt er, und sie ist ein Segen und Hilfe für viele Leute und speziell auch in der Nachbarschaft und Verwandtschaft. Und es war so, das war damals noch gar nicht so wirklich. Und dann kommt er zu mir und dann sagt er, Hans, du hast als Kind immer wenig Anerkennung bekommen und der Teufel wollte dich töten. Aber Gott hat dich aus seiner Hand gerissen. Und Hans, dir wird alles gelingen durch den, der dich stark macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wir waren da dort gesetzt, als wir, so ein kleiner Bub und die Schwester, wenn der Nikolaus da ist, oder Nikolaus hat ja das irgendwie gesteckt gekriegt von den Eltern oder so, dass er das Richtige sagt, gell? Sagen wir mal so. Und wir sind da vorne gesetzt, uns haben die Worte gefeilt, wir haben nicht mehr gewusst, was wir sagen sollen. Und dann beim Weggehen, dann trat es nur mal um und sagt, und ihr braucht ein größeres Auto. Kein Smart Car, hat er gesagt, ein großes, neues, schönes Auto. Und dann geht er wieder. Das war nur mal eins drauf. Hätte er gewusst, dass wir ein anderes Auto brauchen, wegen unseres Johannes sozusagen. Und tatsächlich, wir sind dann auf einen schönen VW Passat gekommen. War zwar nicht ganz neu, aber für uns war er praktisch neu. Und das war wirklich so toll. Und von dieser Zeit an haben wir im Leben immer noch mehrere größere Herausforderungen gehabt. die uns an die Grenzen manchmal gebracht haben, aber auch in dürren Zeiten haben wir immer auf den Herrn geschaut und haben immer diese Weissagung von dem Etraut bis heute können wir an der festhalten, weil nämlich das so war, der hat Dinge in der Vergangenheit gesagt und in der Gegenwart, und das Auto war in der Gegenwart und auch in der Zukunft, und eigenartigerweise sind diese Dinge, die alles das ja gesagt hat, das ist alles eingetreten sozusagen. Also es war wirklich, wirklich überwältigend. Und wo er gesagt hat, dass der Teufel mich töten wollte, das habe ich euch zwar schon mal erzählt, aber vielleicht nicht alle. Das war so, da war ich noch nicht bekehrt, da war ich in Griechenland unterwegs, ich war früher sehr viel unterwegs. Ich war auf Kreta und da war ich mit zwei Mädels unterwegs und wir waren bei so einem Typen und wir haben da so eine Bambushütte gehabt, die war so vielleicht 1,50 Meter breit und 1,50 Meter hoch und 4 Meter lang. Und da waren hinten die zwei Mädel drin und vorne war ich. Und so haben wir da drin geschlafen. Und diesen Mo, den haben wir praktisch getroffen auf Nacht in seinem kleinen Haus nebenbei. Und mir ist einfach aufgefallen auf Nacht, das war so der Vollmond, hat durchs Fenster geschaut, es war wirklich sehr mystisch, die Angelegenheit, dass der einfach komplett schwarze Augen gehabt hat. Das alles war komplett schwarz. Ich habe nicht gewusst, woher das gekommen ist, aber es hat mir Unbehagen bereitet. Und ich habe dann gesagt, wir gehen raus. Der hat so komische Worte gemacht und so. Es war irgendwie eine komische Angelegenheit. Und dann waren wir so in dem Zelt und haben so geschlafen. Also das war alles sehr eng in so Polyester-Schlafsäcken drin. Und im Schlaf auf einmal sehe ich im Traum, sehe ich das Gesicht von diesem Giacomo, wie der ausgeschaut hat, einfach das Gesicht und die beiden schwarzen Augen. Und ich sehe den Teufel. Wenn man den Teufel sieht in einfach so hässlicher Mensch, so irgendwie hässlich, aber auch so ein Gesicht war anders, aber die beiden Augen waren genauso schwarz. Und dann ist vor meinen Augen im Traum, sind die zwei Gesichter so zusammengegangen und bei den Augen, bis ein Brennpunkt, die beiden Augen waren gleich und dann ist es ein Gesicht, waren das beide und das war das Gesicht vom Teufel, also von dem Teufel, den ich da so gesehen habe. Und dann ist es in mir, und das hat mich aufgeregt, dieser Traum hat mich aufgeregt. Und dann war ich so vorn gelegen, ich habe so rausgeschaut und dann habe ich was gehört, so Geräusche, Streichhölzer. Und dann habe ich rausgeschaut und dann sehe ich, wie der Typ da vorne draußen sitzt, so 2-3 Meter vor dieser Bambushütte und hat da so ein Behältnis da gehabt, vielleicht mit 5-6 Liter und hat da mit Feuer rumgefuchtelt. Aber es war Ostwind und es hat einfach... es hat nicht gebrannt. Und dann habe ich registriert in Sekundenschnelle, zack, zack, da läuft was, da ist was, Gefahr für uns, Gefahr im Zug. Ich habe meine Begleiterin hinten aufgeregt, schrien raus und das ganze Material packen, diese Schlafsäcke und so. Die haben überhaupt nicht gewusst, was überhaupt los ist. Aber dann haben wir losgelaufen und ich habe dem sei Galone weggeschlagen. Es hat sich nachher herausgestellt, dass da Nitroverdünnung oder sowas drin war. Und dann sind wir los, das Tal hintergelaufen und sind so einen Berg rauf und haben uns hinter so einer Stammauer verschanzt, wo die Hirten oben waren. Und dann haben wir da so das ganze Gelände überschauen können, weil wir Angst gehabt haben, weil die auch nicht gesagt hat, die hat eine Pistole dabei und die hasst die Deutschen. Das haben wir vorher nicht gewusst, aber das war so. Und dann haben wir gesehen, wie eine große Stichflamme aufgeht, da wo das Haus war, vielleicht 20 Meter hoch, die war richtig so gelb und blau wie Gas. Und es war Wahnsinn. Und am nächsten Tag sind wir dann runtergegangen, weil wir haben das unser Gepäck teilweise in dem Haus gehabt und haben uns so angeschlichen, so wie das die Indianer so machen, hinter der Türe verstecken, wenn der schießt und so irgendwie. Und dann war an dem Boden war nur mehr ein großer schwarzer Fleck. Also das war alles verbrannt. Also wir hätten ohne den Traum hätten wir keine Überlebenschance gehabt, weil wenn es brennt mit Nitro übergossen, das war alles so eng und dann in den Schlafsäcke drin, da bist du weg, also bist du vollkommen verbrannt. Also das war wirklich, hat Gott so eingegriffen. Und wenn wir da weggelaufen sind, habe ich sofort gewusst, ich habe damals, sicher, ich war katholisch und war immer in der Kirche, aber ich habe jetzt nicht eine lebendige Beziehung so direkt zu Jesus gehabt. Und mir war sofort klar, da hat Gott eingegriffen. Jetzt haben wir unwahrscheinlich viel Kraft gegeben. Und dann haben wir nur vor so 6-7 Jahren haben wir auch ein größeres Problem gehabt. Ich kann jetzt nicht direkt darauf eingehen, aber es war wirklich ein großes Problem für die Maria und mich. Und wir haben eigentlich auch in der Zeit einen Rückhalt von 5 Freunden verloren. Aber Gott war da. Und Gott hat mir gesagt in der Zeit, da habe ich, kann ich das nicht beschreiben, das war einfach wirklich Gott, der hat mir so einen Würfel gezeigt, sozusagen, so einen Würfel gezeigt, der war aber größer wie der, aber genauso kantig, und ich glaube, der war aus Metall, und der Würfel, der hat geglüht, da war außen praktisch Feuer rum, und der ist praktisch vor uns, ist der diese ganze Zeit so, als wenn man sich so ein Raumschiff vorstellt, das irgendwie so überall so durchfährt, ist dieser glühende Würfel praktisch, da so durchgefahren hat, die Gefahren, die uns da betroffen haben, irgendwie beiseite geschafft. Und dann hat sich das einmal irgendwann wieder normalisiert und dann war das Problem wieder weg, dann war der Würfel auch weg. Und dann ist nach einigen Wochen das Problem mal wieder gekommen, da hat es wieder Konfrontation gegeben und dann war der Würfel wieder da. Also das war wirklich ganz toll, wie Gott einfach sorgt, dass er einfach da ist, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ja, und nur vor einigen Jahren, nicht so lange her, war ich in einer schwierigen Lebenssituation, jetzt um einen Beruf gegangen. Und da habe ich meinen Bruder geholfen, ich habe auf dem Bauernhof gearbeitet und bin mit dem Traktor gefahren. Und wie ich auf dem Traktor war, hat Gott direkt zu mir geredet. Zwar nicht viel, aber nur einen Satz. Und der hat geheißen, Hans, bewahre die Ruhe. Und dieser Satz, den habe ich in der ganzen Zeit, das war ungefähr halbes Jahr, diesen Spruch mitgenommen. Und der hat mir so viel Ruhe gegeben und Unterstützung gegeben in wichtigen Entscheidungen. Ich hätte ansonsten eine falsche Entscheidung getroffen, aber durch diese wirkliche Aussage von Gott habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Es war einfach wirklich ganz toll. Das ist jetzt mal nebenbei nur ein bisschen was aus unserem Leben. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht ermutigt es euch. Aber dann kommen wir wieder zum Johannes. Jetzt geht es wieder weiter. Und zwar Lukas 1, 39 bis 45. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Grund der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Jetzt ist die Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sagte Elisabeth. Denn sieh, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Maria, das wissen wir ja, praktisch von der Weihnachtsgeschichte, von der Geburt Jesu, hat ja genauso Begegnung mit dem Erzengel gehabt, und der Josef ja auch. Und der Erzengel hat ihr gesagt, dass praktisch ihre Cousine, dass die schwanger ist. Das heißt praktisch, diese Kunde von den Schwangerschaften, die hat sie seinerzeit über die Engel verbreitet und die verbreitet sie heutzutage auch oftmals sehr rasant, wenn irgendwo Nachwuchs kommt, vor allem wenn irgendjemand sagt, man soll es nicht weiter verbreiten, dann geht es extrem schnell. Das nur mal nebenbei. Also auf alle Fälle war das auch so, waren so viele Parallelen zwischen praktisch der Geburt von Jesus oder der Empfängnis von Jesus zum Johannes und auch das mit dem Namen. Auch der Engel hat den Namen gesagt. Er hat gesagt, du sollst den Namen Jesus geben bei Josef und bei Maria und bei Zacharias und bei Elisabeth den Johannes. Und es war einfach unüblich, aber Gott hat einfach andere Gedanken gehabt. Und durch die, jetzt muss man sich vorstellen, die Maria ist da zur Elisabeth gegangen über viele, das war eine sehr lange Reise. Und die Schwangere Maria hat ja Jesus im Leib gehabt. Und wie sie praktisch zur Elisabeth gekommen ist, ist sozusagen der Heilige Geist direkt da übergegangen. Also das ist schon Wahnsinn. Und sogar Jesus, das kleine Kind, hat erkannt, schon im Mutterleib, dass es der Messias ist. Und zwar, weil er so gehüpft ist, gesprungen ist. Also das ist... Habe ich schon wieder was Verkehrtes gesagt. Siehst du, da könnt ihr ja nicht einschlafen. Da müsst ihr ja immer dabei sein bei mir. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ihr kennt es ja, oder? Also der Johannes ist gehüpft, ganz klar. Aber man stellt sich das so vor, da kommt die Cousine praktisch und sie haben beide schwanger und dann sozusagen, dass der Heilige Geist direkt da überspringt und die Leute so unterschiedlichen Dingen erreicht. Also das hat mich beim Studieren von dieser Geschichte schon an Weihnachten, aber jetzt wieder einfach richtig fasziniert. Dann geht's weiter. Für Elisabeth, das war in Lukas 1,57 bis 66, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe und sie freuten sich mit ihr. Also damals hat es noch kein WhatsApp und kein Internet gegeben, aber die Kunde hat sich schnell verbreitet überall. Und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. War ja klar, weil es immer so war, gell? Und die Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand in der Verwandtschaft, der diesen Namen trägt, ist da. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen solle. Und jetzt kommt ja die große Frage, gell? Was macht der Zacharias? Und er forderte ein Täfelchen, das war so eine Holztafel mit so Wachs drauf, und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und die Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden all diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Das mit diesem Zacharias, dass der wieder reden konnte, das war einfach, weil er voll den Willen Gottes jetzt befolgt hat. Und wie vorher die Elisabeth gesagt hat, nein, er soll Johannes heißen. Das ist mal die Frage, wir haben immer gemeint, früher hat es keine Frauenrechte gegeben, die Frauen haben keine Rechte gehabt. Also da bei dem Studium von diesen Jesus- und Johannes-Geschichten, da haben die Frauen, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach mindestens volle Gleichberechtigung gehabt. Die waren voll mit dem Geschäft, also die waren nicht irgendwie hinten noch. Aber dennoch hat Gott es so gewünscht, dass der Johannes, also der Vater praktisch, auch dabei ist. Und ich bewerte das auch so, dass er in der Ehe Einheit ist, sozusagen. Weil man hat sich an die Gesetze gehalten, aber jetzt Gottes Wille durchgesetzt waren, aber dennoch hat sozusagen Vater und Mutter den gleichen Gedanken gehabt. Sie haben so darauf gewartet, bis der Zacharias auch so weit war. Er hat einfach einige Zeit braucht, bis er das vom Heiligen Geist alles richtig verstanden hat. Und dann hat der Johannes wieder reden können, wie er gehorsam gewesen ist. Auch gegen Zacharias, gell? Ja, mit den Namen habe ich halt scheinbar wirklich ein Problem. Und darum ist es gut, wenn ihr hinten das lesen könnt, weil dann steht alles drauf. Ich habe mir so gedacht mit dem Zacharias, wie der da in dem Tempel war und wie er sich so Gedanken gemacht hat. Und er war ja dann einige Zeit stumm. Er hat sicherlich sehr viel nachgedacht, sehr viel über sich, über Gott. Das gibt die Bibel, zumindest mein Studium gibt nicht her, was er so gedacht hat, so ganz wirklich. Aber ich möchte mal sagen, wenn wir in 2. Korinther 5,17 lesen, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich glaube, dass einfach dieser Zacharias da wirklich eine neue Kreatur war in der Zeit. Nicht so wie so mancher Christ, der sich sofort bekehrt und sofort alles akzeptiert. Einfach gibt es ja welche, die ein bisschen länger brauchen. Und so einer ist meiner Meinung nach der Zacharias gewesen, der hat einige Zeit braucht. Aber dann ist er, das ist jetzt meine Interpretation, eine neue Kreatur geworden. Und ich meine, mit der neuen Kreatur, das wissen wir alle. Und alle haben eine gewisse Zeit gläubig, mehr oder weniger lang. Und mir ist aufgefallen, dass früher über diese neue Kreatur mehr geredet worden ist. Das war irgendwie mehr Thema, wenn sich jemand bekehrt hat. Dann ist der neue Kreatur geworden, hat ein Zeugnis gegeben und so, in einer gewissen Weise. Aber wenn man einige Jahre schon im Glauben ist, vielleicht schon wie uns waren jetzt 20, 25 Jahre, man hat, nicht jeder ist so lange im Glauben, man hat, sagen wir mal, gefühlt 1000 Predigten gehört. Das hört sich jetzt furchtbar viel an, aber sagen wir 20 Jahre, braver Christ, 52 mal 20 hat 1000 Predigten. Und da haben wir eigentlich an und für sich und dann vielleicht noch was dazu, wie gesagt worden ist von der Joyce Meyer oder von irgendjemandem oder irgendwo anders. Also man hat eigentlich sehr viel gelesen und sehr, sehr viel gehört. Man müsste eigentlich alles wissen und müsste eigentlich komplett neue Kreatur sein. Aber manchmal kommt man vor, dass man wieder von vorne anfangen, also nicht von vorne, aber manchmal hat man das Gefühl, dass man schon mal weiter war, als wenn man gewesen ist, dass man immer nur Muttermilch trinkt und nicht so wirklich in Mannesreife gereift ist. Wenn es eigentlich anders geht, komplett, ist das wirklich ganz toll, wenn jeder zur Mannesreife schon gereift ist, aber so die Jahre vergehen und und das mit der neuen Kreatur, das was der Zacharias erlebt hat und wir auch mal erlebt haben, das ist einmal ab und zu wieder zu hinterfragen, ob das wirklich so ist. Also der Zacharias hat ja da nur einen Lobpreis gegeben, das war die nächste Folie. Das war ja Wahnsinn auf einmal. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk ansehe und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechts, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Es ist wirklich Wahnsinn, was der Zacharias auf einmal gebracht hat. Und was über Johannes dann steht, das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Das war es praktisch. Der Johannes ist einfach mit den Eltern aufgewachsen da auf dem Land. Aber der Zacharias hat sich extrem verändert zum Positiven. Dann Lukas 3, 1. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Uterea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürste von Abilene. Ich lese jetzt einfach vor, diese Ortschaften habe ich nicht wirklich im Gebrauch so richtig. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Ich meine, der Lukas, der das geschrieben hat, der war ja sehr genau. Der hat alles ganz genau analysiert, damit man das auch alles nachvollziehen kann. Und Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Ich stelle mir das so vor, die Juden waren ja brav, die waren immer im Tempel, die waren in der Synagoge, die haben gebetet, haben eigentlich das alles gemacht. Und dann war der Johannes da in der Wüste und hat da gepredigt draußen und am Jordan. Und dann sind die zu ihm raus, da waren also verschiedene, da waren eigentlich alle sind da rausgegangen. Dass das eigentlich schon toll war, dass sie haben da irgendeine Hoffnung gehabt auf diesen Johannes. Sieh zu, bringet rechtschaffen die Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus seinen Steinen Kinder erwecken. Ja, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tu ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus sei, das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Sie haben ja gewusst, dass der Messias kommt und vielleicht haben sie einfach gedacht, dass das der Christus ist. Aber Johannes antwortete und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wolfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihnen das Heil. Das heißt praktisch, der Johannes, der hat nicht nur jetzt an und für sich harte Worte geprägt, sondern er hat auch Heil gepredigt, was die Leute machen sollen. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zudem alle noch dies hinzu, er warf Johannes ins Gefängnis. Es kommt dann später, dass Johannes im Gefängnis gewesen. Aber jetzt nochmal so, wie die Leute zu ihm rausgegangen sind. Ich meine, der Johannes bietet so vieles, das kann man in einer Predigt überhaupt nicht unterbringen. Auf alle Fälle sind die Menschen zum Johannes rausgekommen. Also, sie haben den Messias erwartet. Von den Schriftgelehrten hat man gelesen, dass die dabei sein wollten. Sie wollten wissen, was ist da los, dass die Leute da so rausgehen. Was gibt's da? Gibt's da was Neues? Haben wir da irgendwie Gefahr zu erwarten? Denn die Menschen haben ja an und für sich alles gehabt. Sie haben einen Glauben gehabt, sie haben das Alte Testament gehabt, aber vielleicht ist einfach so, dass ihnen was gefehlt hat. Irgendwas ist abgegangen, das sie einfach nicht gehabt haben. Und darum waren sie doch auch wissbegierig und haben zum Johannes rausgegangen. Ich habe mir gedacht, was Jesus später geschrieben hat, sozusagen seine Gleichnisse, die sind ja nicht da entstanden, also die Gründe für die Gleichnisse, mit den Jüngern, sondern die waren ja vorher, das kommen ja von den Juden. Wenn man zum Beispiel das nimmt von Matthäus 5,23, wo Jesus sagt, später sagt, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring die Gabe dar. Ich meine, vielleicht waren diese Probleme einfach da, weil ansonsten hat Jesus die nicht umsonst gesagt. Vielleicht waren da Leute dabei, die haben mit den Brüdern Schwierigkeiten gehabt oder haben in der Ehe Schwierigkeiten gehabt, wo unter gläubige Leid, und haben einfach die Probleme nicht lösen können. Und die haben irgendwo Rettung gesucht. Und natürlich steht bei Gott Versöhnung an erster Stelle, damit auch der Gottesdienst nicht durch Streit in der Zwielicht kommt. Aber wenn jetzt einer sozusagen praktisch bußfertig ist und geht auf seinen Bruder oder auf jemanden zu und der möchte aber nichts hören, dann wird es schwierig. Und das sind Dinge, die vielleicht diese Leute auch damals belastet haben, kann jetzt sicher nur einige nehmen, weil diese Dinge, die Jesus gesagt hat, waren einfach da schon in die Gemeinden damals und auch bei den Juden verhaftet. Ja, und dann sagt Johannes nur in seine harten Worte, zuerst sagt er Schlangenbrut oder Otternbrut, und dass die Ansicht zu einer Religionszugehörigkeit oder Mitgliedschaft, heute sagen wir sagen in der Gemeinde, nicht heilsentscheidend ist. Es ist einfach die Beziehung zum Herrn, ist heilsentscheidend. Und da hat Johannes einfach harte Worte, wenn er zur Buße aufruft. Und die Menschen sollen auf das Kommen von Jesus vorbereitet werden. Ich meine, Johannes weist ja immer direkt auf Jesus hin. Und das war einfach so mit der Buße, die war Johannes unwahrscheinlich wichtig. Und ich muss sagen, so vom Katholischen her, da gibt's immer bei der Beichte dieses Buße wird einem auferlegt. Zum Beispiel drei Vater unser beten oder irgendwas machen, irgendwelche Dinge machen. Und das ist aber, das soll jetzt keine Kritik sein, aber eigentlich nicht richtig, denn Buße heißt Umkehr. Und da erinnert ihr mich an jemand, der früher dort gepredigt hat, das war der Heinz Metz. Der Heinz Metz, der hat mal eine ganze Predigt über die Buße gehalten, das ist ja kein Problem, das ist so ein tiefes Thema. Und er hat gesagt, das ist so. Einen römischen Soldaten hat er vorgestellt, der absolut gehorsam ist. Und er hat gesagt, der Soldat, der marschiert in diese Richtung. So hat er das irgendwie gemacht. Und dann, und wenn dann der Hauptmann sozusagen sagt, kehrt um, und dann ist der Soldat dann nicht so irgendwie weitergegangen oder so, sondern komplett umdreht. Und das ist das mit der Buße. Die Buße ist einfach eine komplette Umkehr. Und das wird der Johannes einfach weitergeben. Und wenn es heißt, dass die Täler angehoben und die Hügel geglättet werden sollen, ist einfach das, wenn Jesus kommt, dass die Leute vorbereitet sein drauf. Und das war an Johannes seine Aufgabe, vor Jesus herzugehen, ein Herold zu sein. Und dann geht es um die Taufe Jesu. Das ist in Matthäus 3,13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Also Johannes war, der hat sich nicht höher gestellt, als wäre er ist, ganz im Gegenteil. Der war wirklich immer ganz korrekt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir haben gehört, dass sie Jesus dem Johannes unterordnet, obwohl er natürlich als Sohn Gottes wesentlich höher ist als wir er. Denn nach Johannes kommt Jesus. Und Gott selber hat bestätigt, dass der Jesus sein geliebter Sohn ist und dass der Heilsauftrag auf ihm übergegangen ist, sozusagen. Jetzt muss ich das so vorstellen, so hat der Johannes den Jesus getauft und war schon wirklich eine nette Angelegenheit. Aber das Schriftwort sollte einfach erfüllt werden. Ja, und dann geht's weiter mit Johannes, nicht unbedingt so gut. Haben wir vorher schon gehört, dass er ins Gefängnis kommt. Lukas 7, 18 aufwärts. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt, zu Jesus, und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den beiden Jüngern von Johannes, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt praktisch, der Johannes war jetzt im Gefängnis, vorher war er natürlich gut drauf, auch wie Jesus dann gekommen ist. Und er war im Gefängnis und inzwischen, er war ja im Gefängnis, weil er dem König Herodes gesagt hat, dass das mit der Ehe, mit dieser Herodia, mit dieser Schwester von, mit der Frau von seinem Bruder, nicht in Ordnung war. Er hat dem König öffentlich Ehebruch sogar doppelt letztendlich nur vorgeworfen und es ist nicht gut rübergekommen beim König. Aber das war Johannes gleich, er hat trotzdem einfach die Wahrheit gesagt. Und jetzt war er im Gefängnis und jetzt sind doch Zweifel aufgekommen. Ich meine, jetzt sitzt er drinnen und ist der Zweifel gehabt, ob der Jesus, ob das wirklich der versprochene Messias ist. Irgendwie hat er scheinbar sich mehr von Jesus erwartet, hat sich große Aktionen erwartet, wie es da heißt. Eine große Bußbewegung im Volk. Wo bleiben die großen Demonstrationen gegen die römische Ungerechtigkeit? Jetzt war Jesus da und er hat Hoffnung gehabt und es hat sich nicht so bewahrheitet, wie er gemeint hat. Und dann antwortet Jesus nicht mit großen Zeichen, sondern mit Hinweis auf das Alte Testament, das mit seinem Kommen in Verbindung steht. Wenn man sich jetzt so reindenkt, man ist irgendwie euphorisch, man geht da vorwärts und man kämpft für irgendwas und hat sein Leben eingesetzt und man hat nicht gescheut, dass man dem König die Wahrheit sagt und das Gefängnis auf sich genommen, weil einfach der Retter kommt, weil Jesus kommt. Und auf einmal ist das irgendwie anders. Man ist im Gefängnis und dann rührt sich nicht nichts, das ist nicht richtig, aber für ihn irgendwie zu wenig. Ich meine, ist uns jetzt vielleicht auch schon mal so gegangen, dass wir mehr erwartet haben, ich sage jetzt mal ganz speziell an Christen, hat man vielleicht früher geglaubt, dass sie mehr ändern würde, wenn die Leute zu Jesus finden? Hat man auf eine große Erweckung gehofft, dass vor allem das Land radikal sie verbessert, dass alle Menschen zu Jesus finden, dass man jedem trauen kann, dass einfach Verhältnisse sind, die vorwärts gehen? Oder haben wir gehofft, dass auch unter Christen eine ganz große Offenheit und Einigkeit unter allen Christen gibt? Ich meine, das ist ja auch nicht so. Es gibt ja viele christliche Gruppen, aber so die große Einheit hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, sagen wir mal so. Und man hat an Wunder geglaubt und die Wunder haben nicht eingetreten. Man hat an dieses geglaubt und jenes geglaubt und irgendwie im Laufe der Zeit ist nicht eingetreten. Ich meine, vielleicht kann man den Johannes ein bisschen verstehen, da im Gefängnis, wenn es nicht so gelaufen ist, wie er gemeint hat. Und vielleicht geht es uns auch so. Aber wenn es jemandem so geht, dann ist es einfach wichtig, offen. Offen zu den Brüdern zu gehen, darüber zu reden und offen einfach zum Herrn zu gehen. Und eben einfach so zum sagen, wie es wirklich ist. Dann habe ich nur Folie. Matthäus 14, reise jetzt aus Matthäus, weil da steht mehr drin. Da war der Lukas so schnell fertig, das war mir zu wenig. Zu jener Zeit hörte Herodes, der Fürfürst, die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern. dieser ist, also da geht es ja zum Jesus, dieser ist Johannes der Täufer, der von den Toten auferweckt worden, und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodia willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist nicht erlaubt, sie zu haben, diese Frau. Haben wir ja schon gehört. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen und sie gefiel dem Herodes. Deshalb sagte er mit einem Eid, ihr zu geben, um was sie ihm bitten würde. Sie aber von ihrer Mutter etwas, darf man halt sagen, manipuliert, gibt mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig. Aber um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tische lagen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes, den Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündigten es Jesus. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Also der Herodes, der hat einen Konflikt gehabt. Ich meine, er wird oben als schlechter König hingestellt sozusagen, aber in seinem Herzen irgendwie hat er doch ein kleines Gewissen noch gehabt. Also etwas an Gewissen hat er schon gehabt. Er wollte den Eid einlösen, das hat er natürlich machen müssen, weil er der Salome gegeben hat. Aber auf der anderen Seite war er nicht sicher, ob nicht Johannes, der mit göttlicher Macht aufgetreten ist, oder jetzt Jesus, der auferstandene Johannes ist, er hat einfach ein Problem gehabt, weil er hat, meiner Meinung nach, also das ist jetzt meine Interpretation, dass selbst Herodes Respekt vor Gott gehabt hat. Also der hat Respekt vor Gott gehabt, der war ungerecht und hat viele Dinge gemacht, aber er hat irgendwie Respekt vor Gott gehabt. Und das mit dem Respekt vor Gott, das ist, über das haben wir auch schon oft Gedanken gemacht, und zwar früher, die Leute, die so nicht so viel Medizin gehabt haben und so irgendwie, die haben irgendwie Ehrfurcht gehabt vor Gott. Die haben gerade in der Landwirtschaft war das so, da war irgendwas mit Wetter, Gewitter, mit den Pferden, mit irgendwas, es war immer irgendwas. Und irgendwie haben die Leute gewusst, dass Gott dahinter ist. Ob sie mir so nachgefolgt haben, kann ich jetzt nicht sagen, aber sie haben Ehrfurcht gehabt. Und diese Ehrfurcht, glaube ich, die hat auch dieser Herodes in einer gewissen Weise gehabt. Und auch für uns ist die Ehrfurcht vor Gott einfach wichtig. Und ich habe mit jemandem geredet, das sage ich jetzt so, das war ein Mann, der das Volk Israel, die Juden, nicht sehr schätzt. Also jemand, der die Juden nicht schätzt, aber selbst der hat gesagt, aber Israel, das Volk, ist der Augapfel Gottes. Das heißt praktisch, selbst wo er jetzt nicht so geschätzt hat, hat er Ehrfurcht vor Gott gehabt. Weil wenn Gott sagt, das ist mein Augapfel, und wenn man Ehrfurcht vor Gott hat, egal ob der jetzt an den richtig glaubt oder nicht, aber dann hat er Respekt vor Gott. Und das habe ich an diesen Menschen irgendwie gemerkt. Und für uns ist einfach auch wichtig, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben und dass auch die Welt erkennt, an uns soll die Welt erkennen, dass uns Gott wirklich wichtig ist. Dass wir nicht mit jedem Mainstream, wie man heutzutage sagt, mit jeder Lehre mitgehen, sondern dass wir wirklich an Gott festhalten und an der Bibel festhalten und dass wir ihm konsequent nachfolgen. Nicht nur lauwarm oder halbherzig, sondern wirklich mit ganzem Herzen. Dass wir zur Versöhnung und zu echter Buße bereit sind. Und dann wird auch die Ehrfurcht der Welt vor Gott größer. Das war, was ich euch von Johannes sagen wollte. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du groß bist, lieber Vater. Ich danke, dass du uns auch einfach das Wort geben hast, an dem wir uns orientieren können, wir jetzt auch an dem Johannes, dass wir was auf uns übertragen können, was er vielleicht für uns sagt, dass wir einfach immer in dem Wort forschen können und es für unser Leben umsetzen können. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, dass du groß bist, lieber Vater. Ja, dann möchte ich euch nur eine schöne Woche wünschen und jeden, ob Gast, Gemeindemitglied, Besucher, ganz egal, Gott segne euch für diese Woche.